Das heißt, ich möchte, dass meine Führungskraft mich unterstützt. Ich möchte, dass sie mich sieht. Ich möchte, dass sie mich fördert. Ich möchte, dass sie für mich da ist.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hier ist wie immer der Florian und ihr hört es gerade schon, wir haben einen neuen Podcast-Slogan. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Und das ist das, womit wir uns hier im Podcast beschäftigen wollen. Wie schaffen wir es, Organisationen und Menschen zu befähigen, die Arbeitswelt von morgen zu gestalten und dabei so modern wie nur möglich zu arbeiten. Also ein bisschen zeitlos, so wie in der Moderne, das üblich ist, und natürlich euch zu befähigen, die Organisation voranzutreiben, damit wir das morgen gestalten können und uns nicht entgleitet. Das ist uns wichtig und dafür habe ich jede Woche neue Gäste hier am Start und wir reden darüber, wie Arbeitskulturen, wie Leadership oder auch die Technologie in eine Organisation eingebunden werden kann. Und dazu habe ich heute die Susanne Ringen eingeladen. Sie wird uns heute etwas über das Thema Tight, Loose, Tight erzählen. Das ist ein norwegisches Modell, was ich auch neulich erst über LinkedIn erfahren habe. Darüber habe ich mich kurz mit ihr ausgetauscht und gesagt, okay, darüber müssen wir hier im Podcast sprechen und damit starten wir jetzt auch. Und damit, hallo Susanne, schön, dass du dabei bist.
Hallo Florian, ich freue mich auch.
Stell dich doch mal unseren ZuhörerInnen bitte ein bisschen vor. Woher kommst du, was machst du?
Ja, woher komme ich? Eine erste gute Frage. Ich wohne seit über 20 Jahren in Berlin, bin aber keine gebürtige Berlinerin, das heißt diese typische Rucksack-Berlinerin, zähle mich aber trotzdem dazu, weil meine Eltern beide aus Berlin kommen. Und da hebe ich immer so ein kleines Monopol, dass ich mich schon dazugehörig zähle. Ansonsten lebe ich auch in Norwegen zum Teil, das heißt, ich reise ein bisschen hin und her, ich pendle ein bisschen hin und her. In Norwegen habe ich einen wundervollen Mann, inzwischen auch zwei Enkelkinder. Und in Deutschland meinen eigenen Sohn, meine Familie. Von daher, wo komme ich her, ist immer eine etwas schwierige Frage für mich.
Dann vielleicht so ein bisschen, was macht dich aus? Also vielleicht ein bisschen zu den Themen, mit denen du dich so tagtäglich beschäftigst.
Ich bin Coach, Trainerin, Beraterin für Führung, Organisationsdesign und habe im Zuge von, ich habe einen Norweger kennengelernt, ein norwegisches Konzept kennengelernt, das nennt sich Tight, Loose, Tight. Und seit ich das vor 4 Jahren entdeckt habe beim LinkedIn-Stalking in einem Artikel, beschäftige ich mich sehr intensiv damit, wie gehen wir mit Komplexität um? Wie gehen wir mit Situationen um, die uns unruhig machen? Wie gehen wir mit Situationen um, für die wir keine Antwort haben, für die wir keine Lösung haben? Gerade im Kontext von Führung ist das eine Herausforderung. Führungskräfte meinen, und ich hatte das tatsächlich diese Woche erst wieder in einem Training gehabt, ich muss doch die Antwort wissen. Ich muss doch aussagefähig sein. Ich muss doch sagen können, was machen wir denn jetzt? Aber in vielen Situationen wissen Führungskräfte das nicht, das stresst. Dann sagen sie irgendetwas, wovon sie vielleicht selber auch nicht wirklich überzeugt sind. Beziehen das Team nicht ein. Das Team denkt sich, hättest du uns mal gefragt, wir wissen doch auch ganz viel. Das demotiviert. Und wenn wir stattdessen aber das Team einbeziehen in solche Fragestellungen, wenn wir stattdessen das Team berücksichtigen, gemeinsam mit denen Lösungen finden, macht es A, viel mehr Spaß. Wir finden viel bessere Möglichkeiten, wir finden viel bessere Lösungen. Team ist motivierter. Das beschäftigt mich. Damit arbeite ich in den letzten Jahren sehr viel. Und ansonsten alles rund um das Thema Führung, Kommunikation, Feedback, Umgang mit Konflikten finde ich wahnsinnig spannend. Systemtheorie bin ich ein großer Fan von, benutze ich auch in meiner täglichen Arbeit, benutze ich in meinem persönlichen Denken. Ja, das ist so, was ich beruflich mache, ansonsten privat. Wellenreiten, Windsurfen, Skifahren, Schlittschuh fahren und abends auch mal stricken.
Sehr gut. Das passt auf jeden Fall zu Norwegen sehr gut. Ja. zumindest wenn jetzt die kalten Wintermonate kommen, da kann man das dann sehr, sehr, sehr gut machen. Du hast gerade schon so ein bestimmtes Bild vom Thema Führung gezeichnet. Was genau das bedeutet und wie wir das auflösen können, werden wir gleich nochmal ein bisschen besprechen. Erst nochmal auch an dich die Standardfrage des Podcasts. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Tatsächlich die Zusammenarbeit mit Menschen. Wenn ich mit Menschen in einem Raum bin, ob physisch oder virtuell, und ich sehe, dass irgendetwas, was ich gesagt habe, etwas im Gehirn macht. dass etwas zündet, dass eine Reaktion kommt. Es kann auch kritisch sein, es kann ein kritischer Blick sein, es kann auch sein so, hä, verstehe ich jetzt nicht, denke ich anders drüber. Und wenn wir dann in den Austausch gehen, wenn wir dann in den Dialog gehen und ich merke, da ist was passiert und ich merke, da ist ein Aha-Moment, ich merke, da ist ein ach so, deswegen, das gibt mir unglaublich viel Energie. Wenn ich dann später noch Rückmeldung bekomme, wow, das hat total viel verändert bei mir. Das, ja, da geht mein Herz auf. Ich habe neulich auf einer Konferenz eine Führungskraft getroffen und die meinte, Susanne, du hast mich vor 2 Burnouts bewahrt. So, oh Gott, das ist magisch. Und das gibt mir wahnsinnig Energie. Dann freue ich mich, dann mache ich weiter, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ist toll.
Es ist auch ein bisschen die Wirksamkeit, dass man sieht, dass das, was man tut, auch wirklich einen Nutzen bei den anderen hervorruft.
Ja. Ja, dass es bei einzelnen Menschen was bewirkt, aber auch in Organisationen. Wenn ich mit Gesamtorganisationen arbeite, da verändert sich was, den Leuten geht's besser, die gehen anders miteinander um, die reden auf einmal anders miteinander, die kriegen Sachen gelöst, auf einmal kommen Sachen auf die Straße, die vorher nicht möglich waren.
Was das genau bedeutet, werden wir jetzt auf jeden Fall hier in dem Podcast ein bisschen auflösen. Ich habe dich ja auch über LinkedIn kennengelernt, so ähnlich wie du zum Thema Tide, Loose Tide gekommen bist, bin ich jetzt auch dazu gekommen durch einen LinkedIn-Beitrag von dir. Was gibt dir denn Energie für das ganze Thema? Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, das ist ein norwegisches Modell und du kamst über deinen Mann da dran. Aber erzähl noch mal so ein bisschen was, warum hat dich das direkt so gecatcht? Warum beschäftigst du dich jetzt nach all den Jahren immer noch damit?
Ich komme ursprünglich auch aus der IT-Projektleitung. Das heißt, ich habe IT-Projektleitung für Webprojekte gemacht und wir haben damals klassisch nach Wasserfall gearbeitet. Das heißt, es gibt ein Konzept, es gibt ein Design, es gibt die Umsetzung und am Ende hat irgendjemand getestet, meistens ich dann noch, und dann ging das Ding live. Parallel hatten wir aber auch eine Abteilung Games, die haben sich mit agilen Methoden beschäftigt, die haben Scrum gemacht, mit Scrum gearbeitet. Ich fand das damals total komisch, ich habe mir das alles zeigen lassen. Dachte aber auch so, boah, das klingt aber anstrengend. Habe mich dann nichtsdestotrotz weiter mit Agilität auch beschäftigt, aber ich fand das Scrum-Konzept sehr einengend immer. Und habe mich aber immer gefragt, naja, eigentlich bräuchte ich das auch, aber ein bisschen anders. Habe dann auch gesehen, dass in vielen Organisationen, ich habe auch in rein agilen Organisationen gearbeitet, als Recruiterin, als Personalerin, habe auch gesehen, die arbeiten alle mit Scrum, aber auch nicht nach Lehrbuch. Das heißt, naja, wir machen so ein bisschen Scrum-Bahn und ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Also wir gehen nicht so nach der reinen Lehre. Und ich dachte, naja, da muss es doch noch irgendwas anderes geben, wie wir mit dem Thema Komplexität und Agilität umgehen können. Ja, und dann bin ich auf diesen Artikel gestoßen und dachte so, bam, das ist es. Das heißt, ein Konzept, was uns erlaubt, agil vorzugehen, das heißt so Stück für Stück iterativ und gleichzeitig aber die Organisation so lässt, wie sie ist. Das heißt, ich muss nicht meine ganze Organisation umbauen. Ich brauche nicht unterschiedliche Rollen wie ein Scrum Master, wie ein Product Owner. Führungskraft bleibt Führungskraft. Und das ist auch so ein entscheidender Punkt, den ich beobachtet habe. Das Thema Selbstorganisation hat in vielen Organisationen dazu geführt, ach, wir schaffen einfach alle Hierarchien ab, wir schaffen Führung ab, wir machen Selbstorganisation, das brauchen wir alles gar nicht. Das führt dann aber dazu, dass, du grinst schon, das führt dann aber dazu, dass ganz viel sozial ausgehandelt werden muss. Und auf einmal sind die Menschen so auf sich zurückgeworfen und dann entsteht, ja, überspitzt formuliert, so ganz viel Nabelschau. Wir drehen uns nur noch um uns und wir müssen aushandeln, wir müssen diskutieren und alles ist demokratisch. Denkst du, naja, aber come on, Kinders, wir müssen auch erfolgreich sein. Wir müssen auch Geld machen. Wir sind eine wirtschaftlich aufgestellte Organisation. Und da hat mir immer was gefehlt. Und auf einmal dachte ich so, oh, das könnte so eine Antwort sein. Führung bleibt Führung. Mit einem klaren Führungsauftrag, beim gleichzeitigen Freiraum für das Team, bei gleichzeitigen gemeinsamen Vorangehen. Aber halt mit einem klaren Rahmen, mit einem klaren Auftrag. Die Führungskraft weiß ganz genau, was sie machen soll. Das Team weiß ganz genau, was es machen soll. Aber es gibt ganz viel Luft zum Atmen. Boah, und das fand ich toll.
Ja,
Ich bin mal gleich gespannt, was diese Luft zum Atmen ist. Ich habe gerade eben so ein bisschen gelacht, weil das so ein ganz typisches Phänomen von der Selbstorganisation ist. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, Selbstorganisation braucht ganz viel Führung, im Zweifel sogar noch viel, viel mehr Führung als ein klassisches Modell. Natürlich in einer anderen Form der Führung. Und das, was du gerade skizziert hast, dieses Bild, es erinnert eigentlich immer wieder, dass Selbstorganisation nicht Selbstorganisation ist, sondern eher Selbstüberlassung ist und dann eher so ein bisschen Chaos herrscht und dann plötzlich alle Leute nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann kommt genau das, was du gesagt hast, dieses Aushandeln von allem. Und klar, dann beschäftigt man sich unfassbar viel mit sich selbst und man kommt dann auch nicht immer auf den Nenner. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Du hast eben gerade noch ein Problem angesprochen, das würde ich gerne noch mal kurz skizzieren wollen. Du hast gesagt, Scrum engt ein wenig ein. Kannst du darüber noch mal so ein bisschen was erzählen, was deine Erfahrungen waren? Was waren so die Probleme? Scrum ist ja eher ein Modell, was viele sehr positiv in Erinnerung haben. Was waren die Herausforderungen, dass das nicht so funktioniert hat?
Ich habe in der Agentur gearbeitet. Das heißt, wir haben Webseiten entwickelt, aber für Kundinnen und Kunden zum Beispiel aus der Medienwelt Radiosender. Radiosender überlegen sich ad hoc, oh, diese Woche machen wir eine neue Kampagne zu XY, da, 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 und dann rufen die an und sagen, hey, bis Freitag wollen wir das und das fertig haben. Da kann ich nicht sagen, sorry, wir sind gerade im Sprint. Ja, okay. Da kann ich nicht sagen, sorry, Kinders, das geht nicht, dann müsste ich ja. Das heißt, die haben bei uns ein fixes Kontingent eingekauft und das konnten sie halt auch jederzeit abrufen. Das heißt, Scrum ist sehr beschränkt auf feste Rahmenbedingungen, Produktentwicklung, Softwareentwicklung. Das Team schließt sich für eine oder zwei Wochen, je nachdem, wie lang der Sprint ist, ein. Und die wollen dann auch wirklich nicht gestört werden. Und in dem Moment, wo du sie störst, kippt das ganze Konstrukt zusammen, weil die Ticketplanung funktioniert nicht mehr, die Velocity verändert sich und. Und deswegen ist es so wichtig, aus Scrum-Sicht diesen Rahmen festzuhalten. Der Kunde darf ja auch immer mit rein, der soll ja auch mit rein, aber immer nur zu bestimmten Zeitpunkten. Und das funktioniert in ganz vielen Kontexten einfach nicht. In der schnellen Agenturwelt nicht. Und dann arbeite ich aber auch mit anderen Organisationen zusammen. Ich arbeite mit Kindergärten zusammen. Die entwickeln keine Produkte. Und nichtsdestotrotz haben sie ein super komplexes Umfeld, müssen schnell reagieren, müssen Entscheidungen treffen, brauchen also auch irgendetwas, womit sie arbeiten können, wie sie führen können, und nichtsdestotrotz muss das Team selbst organisiert sein. So, und das heißt, ich arbeite mit super vielen Organisationen zusammen, die halt nicht IT-Produktentwicklung machen. Ich arbeite mit Verlagen zusammen, mit Zeitungen. Da gibt es ganz andere Herausforderungen. Die müssen langfristige Strategien verfolgen, die müssen das Tagesgeschäft machen, dann haben sie aber auch Projekte und. Da geht kein Scrum.
Okay, verstehe ich absolut. Also da wäre wahrscheinlich Kanban oder was anderes dann deutlich besser. Aber Scrum funktioniert dann natürlich in dem Moment nicht, wenn man so ad hoc arbeitet. Das sollte uns hoffnungsvoll allen klar sein. Du hast eben schon so ein Bild skizziert zum Thema Führung und des Zusammenarbeitens in einer Organisation. Ich skizziere es jetzt eher noch mal ein bisschen düster, wo viele Dinge haken, ein bisschen erkranken und es nicht so gut funktioniert. Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, auf welche Probleme du gestoßen bist in der Vergangenheit? Was hast du so vorgefunden? Arbeitest du ja heute noch viel mit Organisationen zum Thema Führung? Du hast eben gesagt, du machst Coachings, du begleitest Organisationen, begleitest auch Einzelpersonen. Was ist so ein bisschen so die Herausforderung? Was ist gerade das Problem beim Thema Führung?
Gefühlt dreht sich die Welt schneller, als wir gucken können. Wir haben in den letzten Jahren wahnsinnige Herausforderungen in Organisationen gehabt. Natürlich angefangen von Corona, dann aber auch plötzliche Veränderungen von Lieferketten, ne, als der Suezkanal da auf einmal blockiert war. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Dann mit Beginn des Krieges hat sich auch noch mal viel verändert. Das heißt, die Wirtschaft ist wahnsinnig schwankend, muss schnell reagieren. Jetzt sind so viele Zölle um die Ecke gekommen, die sich auch permanent ändern oder auch nicht. Und das heißt, die Organisationen müssen schnell reagieren können, wissen selber auch noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen. Und das stellt Führungskräfte vor ihre Herausforderungen. Auf der einen Seite die globalen Krisen, die sich auf uns Menschen, ja, die sich in uns Menschen widerspiegeln. Wie gehe ich damit als Mensch um? Wie gehen wir damit als Team um? Wie finden wir Lösungen dafür? Wie finden wir Antworten dafür? Und wenn du dann als Führungskraft das innere Bild hast, ich bin doch hier Führungskraft, ich krieg doch hier so und so viel Geld dafür, das ist doch meine Rolle, Antworten zu finden, das ist doch mein Job, dafür Antworten zu finden, dann fangen Führungskräfte an, sehr, sehr stark unter Stress zu geraten. Dann sind sie sehr belastet. In dem Moment, wo wir Menschen unter Stress und Belastung sind, können wir leider nicht mehr so ganz gut kreativ denken. Das ist so, wie funktioniert unser Gehirn. Unser Gehirn funktioniert am besten, wenn wir entspannt sind, wenn wir uns gut fühlen, ne, Thema psychologische Sicherheit dann auch. Aber wenn ich als Führungskraft unter Stress bin, komme ich zu keinen guten Lösungen mehr. Das heißt, auf der einen Seite habe ich das Thema Selbstfürsorge bei Führungskräften, was ich sehe. Wie gehe ich gut mit mir um? Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich doch selber die Antwort gar nicht weiß. Wenn das Leben nur noch eine einzige Glaskugel ist, wenn jede Entscheidung, die ich treffen muss, ne, wir sagen ja auch immer, eine Entscheidung ist eine Wette in die Zukunft, wenn die Zukunft sich aber so krass schnell ändert, also da funktioniert noch nicht mal die kleinste Glaskugel, weil morgen schon wieder alles anders sein kann. Oh, das macht ja was mit den Menschen, das macht was mit den Führungskräften. Und dann aber auszuatmen, loszulassen, zu sagen, Kinders, lasst uns gemeinsam überlegen. Ich habe keinen klaren Plan. Wir können nur gemeinsam schauen, wie wir vorankommen. Ne? Dieses agile Voranirren, wir irren uns voran. Dann will das Team aber einen Plan haben. Das Team möchte Sicherheit haben. Das Team braucht Stabilität. Und wie kann ich das dann auch dem Team geben, wenn ich sie innerlich gar nicht spüre, wenn ich sie innerlich selber gar nicht habe? Uff, 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 uff. Das heißt, das sind so Sachen, die ich beobachte und ganz, ganz viele Führungskräfte, zwar die Frage, was hakt gerade, neigen dann dazu, in diese Autorität zu verfallen. Und das ist irgendwie so ein Reflex. Okay, ich muss jetzt Stabilität geben, dann gebe ich jetzt Antworten, dann sage ich irgendetwas, wird schon funktionieren und dann kommt ein Automatismus. Dann gehe ich in einen Automatismus rein, früher hat das funktioniert, dann wird das jetzt auch funktionieren.
Ja,
das und dieser Automatismus kommt aus so einem Stressverhalten heraus, aus wir brauchen jetzt eine Antwort, ich muss ja jetzt Stärke zeigen. Stärke bedeutet aber nicht immer eine Antwort parat zu haben.
Ja, ist dieser Irrglaube, eine falsche Antwort zu geben, ist besser als gar keine Antwort zu geben. Kleiner Spoiler, ist meistens nicht so. Also das ist eine ganz große Thematik, aber das hat jetzt nicht nur was mit Führungskräften zu tun, sondern das ist auch ein bisschen menschlich. Dass man natürlich nicht dastehen möchte und sagen kann, hey, ich weiß leider die Antwort nicht. Das macht man ja per se sehr ungern, gerade im Arbeitskontext vor allem, weil man steht immer, Anführungsstrichen, ein bisschen doof da, wenn man sagt, hey, ich weiß es ja eigentlich nicht. Und das hat natürlich dann sehr viel mit der Kultur, mit dem Thema psychologische Sicherheit in dem Team zu tun und so weiter. Da kommt man dann sehr schnell in vielen Bereichen rein. Und klar, wenn das bisher auch vielleicht nie die Unternehmenskultur war, mal zu sagen, hey, ich weiß es nicht oder hey, ich habe einen Fehler gemacht, und man dann vielleicht auch aufs Absteckgleis gerät, dann fängt man damit jetzt plötzlich nicht an, selbst wenn es plötzlich gefordert ist eigentlich und man es vielleicht sogar erkannt hat, dass man das verändern müsste. Du hast jetzt beim Thema Führung sehr viel auch von eher so strategischer Führung, sehr in die Zukunft denkender Führung gesprochen. Also wohin bringe ich das Team? Vielleicht trotzdem noch mal kurz aufmachen. Führung ist ja deutlich mehr als nur das, aber das Thema Tide, Lose, Tide kümmert sich vor allem überwiegend darum, aber dein Führungsverständnis vielleicht noch mal ein bisschen aufgemacht. Was zählt zum Thema Führung alles dazu? Und, Klammer auf, kann das dann eine Person alles leisten? Klammer zu.
Spannende Frage. Ich glaube, dass der Anspruch, die Erwartungshaltung an Führung sich auch noch mal verändert hat. Früher war es ja eher die fachliche Führung. Der fachlich beste Mitarbeitende wurde dann auch zur Führungskraft kuratiert. Das hat sich ja dann gezeigt, dadurch, dass wir heute ganz oft nicht mehr fachlich führen. Wenn ich seit 10 Jahren Führungskraft bin, ich kenne mich doch nicht mit AI aus. Also woher auch? Das Ding ist ja noch gar nicht so alt. Und ich kann als Führungskraft auch nicht immer heutzutage alles wissen, was sich entwickelt, wie sich das entwickelt. Das heißt, ich muss ja heutzutage auch im nicht wissenden Bereich irgendeine Form von Führung machen. Gleichzeitig ist es so, dass der Anspruch an Führungskräfte sich verändert hat. Was erwarte ich von meiner Führungskraft, hat sich ein Stück weit verändert in der Gesellschaft. Das heißt, ich möchte, dass meine Führungskraft mich unterstützt, ich möchte, dass sie mich sieht, ich möchte, dass sie mich fördert, ich möchte, dass sie für mich da ist und. Und das ist ja was anderes als dieses direktive Führen, okay, heute machst du dies, heute machst du das, heute machst du jenes. Das heißt, Führungskräfte heute müssen noch eine viel stärkere emotionale Intelligenz mitbringen, viel mehr Menschenverständnis mitbringen, viel mehr auch den Menschen sehen können. Das ist eine Challenge, das können nicht alle. Dafür gibt es dann Trainings, Weiterbildung oder. Das hat sich aus meiner Sicht stark verändert und gehört zur heutigen Führung dazu. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Was fällt dir noch ein?
Gut, es gibt, also ist die Frage, wie man das jetzt aufmacht. Was mir vor allem mal auffällt oder was immer sehr schwierig ist. Also ich glaube, das Thema fachliche Führung ist weiterhin da. Ich glaube, nur in einem anderen Fokus. Es geht da sehr viel eher so um Enablement von den Teammitgliedern, dass die eben ihre fachlichen, operativen Tätigkeiten sehr, sehr gut ausführen können. Dann eben diesen extrem großen strategischen Part, also wohin führen wir, was machen wir in Zukunft, wie bewegen wir uns? Und dann driftet man auch sehr schnell in diese ganzen Personalthemen dann auch ab, im Sinne von, welche Skills brauchen wir, wie entwickeln wir uns weiter, wie enablen wir uns, wie bauen wir das Thema Kultur, psychologische Sicherheit dann auch auf, wie haben wir eine Feedback-Kultur, wie gehen wir mit Unsicherheiten um, wie schaffen wir es, diese ganze Sicherheit innerhalb des Teams dann auch zu haben. Und das sind immer sehr, sehr große Thematiken. Und wie du schon gesagt hast, früher war so eine Führungskraft eben halt eher so eine fachliche Führungskraft. Und heute muss eine Führungskraft zwischen so Personalentwicklung, Coach, strategischer Begleiter, Blick von außen, Blick von innen, manchmal Mentor auch sein oder Mentorin dann auch sein. Und es ist unfassbar schwierig, zwischen diesen einzelnen Rollen auch hin und her zu springen und all diese Rollen auch zu haben. Und das merkt man ja auch im Coaching, in den Führungskräftetrainings, die es ja zuhaufe da draußen auch gibt. Mal gute, mal nicht so gute dann auch, je nachdem, worauf sie sich gerade fokussieren. Man merkt aber schon, wenn man mal so ein bisschen sucht, wie breit die mittlerweile aufgestellt sind, diese ganzen Trainings, dass meiner Meinung nach dann sehr, sehr hoher Anspruch an so eine einzelne Person auch gestellt wird. Ja. Ob das jetzt nachher eine Person alleine tätigen kann oder nicht, ich bin immer ein großer Fan von geteilter Führung, liegt aber so ein bisschen auch am Arbeitsmodell. Also je nachdem, wie die Organisation strukturiert ist, umso klassischer die Organisation ist, umso eher kriegt so eine Führungskraft deutlich mehr Verantwortung auch übertragen. Umso dezentraler, selbstorganisierter eine Organisation ist, umso mehr hat so eine Führungskraft eher auch ein bisschen per se verteilt in der Organisation. Und dann kann so eine Führungskraft, glaube ich, auch ganz anders wirken. Da muss man ein bisschen aufpassen, welche Aufgaben gibt man so einer Führungskraft und welche Verantwortung trägt so eine Führungskraft am Ende auch. Und wenn man das alles mal aufschreiben würde, also so ein Führungsverständnis in der Organisation mal aufzuschreiben, merkt man sehr häufig, da stehen ganz schön viel Holz auf dem Zettel, was so eine Person alles nachher erledigen soll. Und dann, weiß nicht, gibt es ja auch ganz viele Führungskräfte, die sich dann sehr schön rühmen mit, ja, ich habe 60 Leute unter mir, ich habe 80, ich habe 120 Leute unter mir. Und ich denke mir immer so, ja, schön, aber all diese Aufgaben mal 80, das ist also schön, dass deine Woche 40 Stunden hat. Ich weiß gar nicht, wie du das hinbekommst. Das geht gar nicht. Und da muss man auf jeden Fall noch mal so ein bisschen aufpassen, auch dass das Thema Führung den richtigen Raum einnimmt und auch richtig auf die richtigen Personen verteilt wird. Das ist etwas, worüber man sich, glaube ich, immer Gedanken machen könnte, selbst wenn man sich diese Gedanken schon ganz oft getan hat, um immer auch quer zu checken, passt das noch zur Realität? Schafft die Führungskraft noch diesen ganzen Alltag? Hat die richtigen Skills oder hat sie auch die richtigen Skills? Und kann das Ganze dann auch wirksam in der Organisation vonstatten finden. Und das ist immer etwas, was man regelmäßig eigentlich gegenchecken sollte. So wie man ja auch Lieferketten, Produktion, Qualitätsmanagement etabliert hat, um zu gucken, passt die Qualität noch? Die Waren, die ich reinhole, prüft man in der Regel ja auch. Liefert mir da der Lieferant immer noch das Richtige an? Beim Thema Führung vernachlässigt man diese Art Qualitätskontrolle sehr häufig und geht davon aus, man zahlt den Leuten da ja ganz viel Geld, die werden das schon hinkriegen. Oder die haben das in der Vergangenheit ja schon, wie du eben auch gesagt hast, hinbekommen. Also werden die das in der Zukunft ja wohl auch hinkriegen. Ist halt jetzt gerade nur eine kleine Krise, aber ab morgen läuft das ja schon wieder. Und das ist so etwas, woran ich merke, was sehr kränkelt am Selbstverständnis, aber auch so ein bisschen an der Wahrnehmung natürlich, wie wir damit umgehen und was wir in Zukunft machen können. Aber du hast ein Modell kennengelernt, lass uns jetzt auch mal direkt darüber sprechen, wo du gesagt hast, wir können dafür eine Lösung finden, um es ein bisschen agiler zu machen, ohne das ganze Führungsverständnis und die ganze Organisation gleich über den Haufen zu werfen und zu restrukturieren, aber trotzdem loszulegen und eine Lösung zu haben. Und das Modell heißt Tight, Loose, Tight. Erklär uns das doch mal so ein bisschen. Was ist das? Und wo das herkommt, hast du schon ein bisschen gesagt, aber erklär noch mal so ein bisschen, was die Anfänge davon auch waren.
Ja. Entwickelt wurde das Konzept von einem Norweger, Rune Ulvenes. Und von ihm habe ich dann auch den Artikel bei LinkedIn entdeckt, als ich ein bisschen geguckt habe, was macht Norwegen, wie führt Norwegen. Und wir stellen uns ja Skandinavien immer so als das Land der extrem glücklichen Menschen vor. Wir wissen von IKEA, alle werden geduzt, das ist eine Duzkultur. Und so stellen wir uns natürlich auch die Arbeit in Organisationen vor. Alles ist super, die duzen sich, die gehen smooth miteinander um. Als ich dann mit ein paar Leuten gesprochen habe in Norwegen, habe ich festgestellt, das ist ja alles gar nicht so. Und da gibt es ja auch krasse Hierarchien und da gibt es ja auch toxische Unternehmenskulturen. Das hätte ich gar nicht gedacht, krass. Das heißt, die haben das auch alle. Und Rune, der Tight, Loose, Tight entwickelt hat, war Anfang der 2000er auch in der IT, war auch in der Produktentwicklung, Softwareentwicklung. Das heißt, als diese agile Welle von den USA in den 2000ern nach Europa gekommen ist, da schwappte sie auch in die norwegischen Fjorde rein. Und die haben auch viel damit ausprobiert, die haben viel mit experimentiert. Er hat damals ein Team geleitet bei Finn.no, das ist das ist die norwegische Antwort für eBay. Die Norweger haben kein eBay, es gibt auch kein Amazon, die entwickeln gerne ihre eigenen Lösungen und sind nicht so gerne abhängig von anderen. Und Finn ist das Gleiche wie bei eBay-Kleinanzeigen. Das heißt, die Leute verscheuern da ihren Kram, ihren privaten Kaufen, Verkaufen und so weiter. Und er hat ein Team geleitet oder angefangen zu leiten, übernommen. Die haben gerade irgendeine Funktion eingebaut, irgendeinen Button irgendwo, keine Ahnung. Und er hat dann das Team gefragt, ja, super, das habt ihr gerade gemacht. Und wie wird das denn genutzt? Stille, Schweigen. Ja, also ihr habt das ja gerade gemacht, also ist es gewünscht worden, vorher wird es genutzt, was sind die Reaktionen von Kunden und Kunden, bla bla bla, und es kam keine Antwort. Und war so, ja, aber warum habt ihr das denn da eingebaut? Ja, das stand im Backlog. Na, aber wofür, also was war denn das Ziel dessen? Na, sollten wir machen, hat irgendjemand entschieden. So, und das war für ihn dann so ein Anstoß, ne? Es gibt diese Schlüsselmomente, zu sagen, so, das geht nicht. Wir müssen mehr darüber sprechen, über Effekte. Wir müssen mehr darüber sprechen, was wir erreichen wollen mit dem, was wir tun. Und wir müssen natürlich auch überprüfen, haben wir das erreicht, ja oder nein. Wenn wir nur darüber sprechen, das wollen wir erreichen, dann arbeiten wir. Und wir gucken nie wieder drauf, ob wir das auch erreicht haben. Dann kann es ja bedeuten, dass wir ewig lang in irgendeine Richtung laufen, ohne zu wissen, ob wir da ankommen. So, und dann hat er angefangen, über Effekte zu sprechen. Also was wollen wir erreichen, welchen Effekt und haben wir das denn geschafft? Und so hat er angefangen zu führen und auf einmal hat er so gemerkt, so das Team wird irgendwie fokussierter, die sind besser organisiert und dann haben andere gefragt, ja, was macht ihr denn da? Ja, wir arbeiten eigentlich ganz normal, wir arbeiten so mit Effekten. Ja, ist ja spannend und irgendwann ist er auf die Idee gekommen, dem ganzen Kind einen Namen zu geben und hat gesagt, so naja, also hier sind wir halt ziemlich tight. Und dann entwickeln wir was und dann gucken wir wieder drauf und da müssen wir sehr, sehr streng auch sein. Und da müssen wir harte Entscheidungen treffen. Machen wir hier weiter, ja oder nein? Hat das funktioniert, ja oder nein? Lohnt es sich, diesen Weg weiterzugehen oder müssen wir das hier abbrechen, weil es bringt uns nichts? Deswegen müssen wir hier auch tight sein. So, und dann ist er auf dieses Tight-Loose-Tight-Modell gekommen und hat seit 2010 roundabout berät er damit Organisationen, arbeitet mit Teams aus unterschiedlichen Gewerken, also nicht Gewerken, aber hauptsächlich in der IT, aber aus unterschiedlichen Organisationen zusammen, mit IT-Abteilungen von der Polizei, mit der norwegischen Kirche, mit dem Straßenverkehrswesen und so weiter und so fort. Es gibt in Norwegen auch die Telenor, das ist sowas wie die Telekom bei uns mit 20.000 Mitarbeitenden international, die nutzen Tight-Loose-Tight komplett. Für die ist Tight-Loose-Tight, das ist unser oberstes Führungsmodell. Damit arbeiten wir hier. Das heißt, wir sind tight in dem, was wir erreichen wollen, geben dem Team dann Raum, den Weg dahin selber zu gestalten, überprüfen aber auch, erreichen wir diesen Effekt. Das ist das klassische agile Arbeiten. Immer wenn ich Leuten Tightless Tight erkläre, sagen sie, ja, ist ja agiles Arbeiten. Ja, das ist es, aber ohne diesen Shishi drumherum. Ich habe neulich von jemandem von Siemens gehört, agiles Arbeiten in der Essenz. Genauso sehe ich das auch. Das ist das, was agiles Arbeiten auszeichnet. Wir haben ein Thema. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es lösen. Wir wissen die Rahmenbedingungen. Wir wissen, was die Stakeholder wollen. Wir kennen das Budget. Vielleicht gibt es auch eine fixe Deadline, die von irgendwo herkommt. Okay, fair enough. Die können wir nicht ändern. Ja? Und dann sammeln wir Hypothesen. Wie können wir das erreichen? Wie könnten wir das machen? Wie könnten wir das machen? Welchen Effekt hätte diese Hypothese, diese Hypothese, diese Hypothese? Entscheiden uns dann, mit welchen Hypothesen wir starten. So, und dieser erste Moment, dieses erste Tight ist ein gemeinsames Besprechen, Brainstormen zwischen Führungskraft und Team. Und dann testet das Team die Hypothesen mit der Art und Weise, wie sie es machen möchten, verteilen sich selber die Rollen und vereinbaren aber auch schon das nächste Tight. Das heißt, sie vereinbaren den nächsten Zeitpunkt, wann sehen wir uns wieder und besprechen das. Und dann entsteht so ein Tight-Lose-Tight-Lose-Tight-Lose-Tight-Zirkel. So ein Loop, der ganz stinknormale agile Loop, den wir alle kennen.
Prüft man immer das heißt, eine Sache oder auch gleichzeitig theoretisch mehrere und hat dann ganz viele von solchen Loops?
Können auch mehrere sein.
Okay.
So, es gibt keine Vorgabe, wie lang eine Loose-Phase ist. Kommt ja aufs Thema drauf an. Kommt ja drauf an, welche Hypothese ich teste. Das heißt, ich kann dir mal so eine Stunde Recherche machen, dann sprechen wir uns in einer Stunde wieder. Wir können aber auch langfristige Strategien verfolgen, dann sehen wir uns in 3 Monaten wieder. Dann muss ich allerdings diese 3 Monate, wo so eine lange Loose-Phase ist, unterteilen in kürzere Loose-Phasen dazwischen. Ja, dann sprechen wir über eine Skalierung. Kann 2 Stunden sein, kann eine Woche sein. Das kann ich nach Team steuern, das kann ich nach Mitarbeitenden steuern. Das heißt, your choice. Kommt drauf an, was du machst. Kommt drauf an, welche Hypothesen getestet werden. Das heißt, da ist ganz viel Freiraum. Das Schöne ist, und ich bin so ein Sprachnerd. Ich bin so ein, habe so einen Sprachfetisch. Ich habe Sprachwissenschaft studiert, ich habe Literatur studiert. Ich arbeite gerne mit Sprache. Ich bin so ganz spitz auch manchmal in der Wortfindung. Und was mir so gut gefallen hat an Tight-Lose-Tight, wenn ich dir sage, so funktioniert Tight-Lose-Tight, und wenn du aber am Anfang nicht sofort sagst, wann sehen wir uns wieder, um den Effekt zu überprüfen, dann landest du im Tight-Lose-Lose.
Hm.
Ja? Wenn du vorne raus nicht klar machst, welchen Effekt du erreichen möchtest und was die Rahmenbedingungen sind, dann startest du los. Mach mal, probier mal aus. Schauen wir mal. Dann bist du im Lose, Lose, Lose. Lose, Lose, Lose. Und das ist das, wo wir sagen, Chaos, Selbstüberlassung, laissez-faire, Lose, Lose, Lose. Ja? Und wenn du anfängst, mit diesen Wörtern zu spielen, dann weißt du auch letztendlich ziemlich genau, wo du ran musst. Hm. Wenn du den Eindruck hast, wir sind gerade Lose, Lose, Lose unterwegs, naja, da ist ja, hier musst du tight und hier musst du tight machen. Viele Führungskräfte starten loose. Ja, wir machen hier Selbstorganisation und macht mal, ich vertraue euch ja. Gehen ins Loose. Prüfen irgendwann den Effekt. Das heißt, irgendwann, völlig überraschend, merken sie, die Zahlen stimmen nicht. Dann sind sie loose, loose, tight. Und dann kommt ein spannendes Moment. Dann kommt das Moment, wo sie denken, ach du je, das war ja eine blöde Idee. Und auf einmal fangen sie an, dem Team zu sagen, was sie wann, wie sie zu tun haben. Denn das Ding mit der Selbstorganisation hat ja nicht funktioniert. Und auf einmal landen sie in einem Loose, Tight, Loose. Das heißt, sie machen in der Mitte zu, wo es doch eigentlich Freiraum braucht. Anstatt die Rahmenbedingungen klar zu machen, anstatt ins Tight, Loose, Tight zu gehen, gehen sie dann ins Loose, Tight, Loose.
Ja, so, da kommt das ist dieser Unmut auf. Genau, da kommt dieser Unmut auf, weil das plötzlich die Eingrenzung, man hat auch vorher ganz viel geschafft und vielleicht war man auch ganz super im Backlog abarbeiten und hat sich richtig gut gefühlt, ob es jetzt Sinn ergeben hat oder nicht, sei alles nochmal dahingestellt, aber man war irgendwie in so einem Flow drin und auf einmal kommt so, bam, alles schlecht, funktioniert hier nicht mehr, auf einmal gibt es Grenzen, auf einmal gibt es Vorschriften. Und dann unterscheidet sich auch in dem Moment, also wenn man da schon drin ist in dieser Spirale, erstmal fair enough, dass das passieren kann. Aber dann unterscheidet sich ja in dem Moment auch gute von schlechter Führung, wie man dann damit umgeht. Haut man dazwischen, macht man Micromanagement, gibt ganz viele Vorschriften, ganz viele Prozesse vor und haut vor allem auch rein und sagt so, alles eher nicht so gut bisher. Und dann demotiviert man extrem und macht vor allem für die nächste Loose-Phase so einen engen Raum auf, dass eigentlich kein Spielraum mehr da ist und man eigentlich stupide nach den Prozessen dieser einen Person abarbeiten soll. Oder nutzt man diese Tight-Phase im Sinne von, Leute, schön, dass wir bisher so viel Freiraum hatten, lasst uns mal Grenzen gemeinsam definieren, was wir jetzt tun können. Wir brauchen eine klare Richtung und wir müssen mehr mit Hypothesen arbeiten, um auch zu prüfen, ob das, was wir hier gerade tun, auch richtig ist. Das sind so zwei Extreme, denen man natürlich dann sehr, sehr stark begegnen kann. Lass uns mal über die erste, aber sagen wir mal, wir sind, haben da schon diesen Podcast jetzt hier gehört und machen das nicht so falsch. Wir starten mal vorne in dieser ersten Tight-Phase. Du hast jetzt von, er kam aus der Softwareentwicklung auch. Kann man dieses Modell dann auch nur für, sagen wir mal, sehr operative Themen machen? Also, was wollen wir entwickeln? Was wollen wir umsetzen? Oder geht es auch für, wie wollen wir zusammenarbeiten? Nach welchen Modellen leben wir? Wie gehen wir mit dem Thema Feedback-Kultur zum Beispiel innerhalb des Teams um? Ist das auch dafür gedacht oder geht es eigentlich wirklich so um das Thema Backlog?
Nee, es geht nicht nur um das Thema Backlog. Das heißt, es geht nicht nur darum, irgendetwas zu entwickeln. Ich gebe ja Trainings in Tight-Loose-Tight und dann sollen die Menschen innerhalb dieser Trainings sich eigene Mini-Projekte suchen, die sie dafür nutzen wollen. Und da kommen ganz spannende Sachen. Da kommt zum Beispiel, ich möchte meinen Schwimmstil verbessern. So, okay, was bedeutet das denn? So, na, ich möchte es schaffen, eine halbe Stunde lang zu kraulen. So, ohne Beckenpause. Okay. Wie willst du das denn machen? Ja, keine Ahnung. Naja, du musst ja ein paar Sachen ausprobieren. So, und auch das kann ich mit Tight-Loose-Tight machen. Sammle ich Ideen, wie ich da hinkomme. Dann probiere ich das aus und merke, was funktioniert nicht. Eine andere Frau hat das Thema, ich möchte, dass mein Sohn selbstständiger wird, seinen Ranzen packt und sich um Bewerbungen kümmert. Das heißt, in der Kindererziehung das ausprobiert. Überall, wo wir Sachen ausprobieren müssen, weil wir wissen noch nicht genau, wie wir da hinkommen, eignet sich Tight-Loose-Tight. Wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten mit Mitarbeitenden habe, ich denke mal so, oh Mensch, ey, was mache ich denn jetzt hier? Kannst du auch Tight-Loose-Tight nutzen? Okay, ich probiere mal nochmal ein ernstes Gespräch. Wenn das nicht funktioniert, könnte ich das machen. Wenn das nicht funktioniert, könnte ich das machen. Das heißt, ich kann es für alles nutzen. Ja, ob Rüne hat erzählt, er hat sein Haus renovieren lassen von Handwerkern und hat dafür Tight-Loose-Tight benutzt. Also überall, wo wir noch nicht so genau wissen, wie es sein soll, wo wir den Weg dahin noch nicht sicher kennen, weil ist komplex, müssen wir ausprobieren, es gibt keine klare 1-zu-1-Lösung. Give it a chance, give it a try. Das heißt, ich arbeite mit, ne, ich hatte gesagt, mit Kindergärten zusammen, ich arbeite mit Musikproduktionsfirmen zusammen, ich arbeite im Verlag zusammen und. Also die haben ja ganz unterschiedliche Herausforderungen.
Klingt so ein bisschen nach Menschenverstand und einfach so logischem Vorgehen, Hypothese ausprobieren, umsetzen, neu ausprobieren etc. und eigentlich immer sehr viel falsifizieren an der Stelle. Ja. Vielleicht nochmal für uns so ein bisschen auch tiefer reingehen, damit man es ein bisschen besser verstehen kann. In dieser Tight-Phase, gibt es da Themen oder Muster, Templates, die ich definitiv irgendwie auch festlegen muss? Also wie komme ich denn zu einer Guidance, dass ich nicht sage, dass er halt so abstempel als, ja, ist doch Menschenverstand. Natürlich reden wir sprechen doch einmal weekly, was wir so machen und dann läuft jeder los und dann nächste Woche reden wir doch wieder drüber. Was muss in dieser Tight-Phase zwingend gegeben sein, damit die Leute auch die richtige Guidance haben, in der Loose-Phase an den Themen zu arbeiten und am Ende auch in der Lage dazu sind, und da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema Agilität, eigentlich in der nächsten Tight-Phase ein Review zu machen von dessen, was man getan hat, oder eigentlich eine Retro zu machen von dessen, was man getan hat, und zu sagen, lief das jetzt gut? sind wir in die richtige Richtung gelaufen. Und umso schneller und öfters man natürlich macht, umso besser. Dann kommt man viel schneller zu der Thema Falsifizierung auch im Zweifel. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was braucht es in dieser Zeitphase explizit, damit diese Guidance auch vorhanden ist von der Führungskraft aus?
Ein Tide ist keine Phase, sondern ein Termin, der beliebig lang sein kann. Das heißt, keine Phase. Loose ist eine Phase, die ich beliebig stretchen kann, aber Tide ist ein Termin. Wir setzen uns zusammen. Ja? Ich muss, ich gebe ein Template. Ich muss Rahmenbedingungen klären, was ich vorhin schon meinte. Welche Stakeholder-Interessen gibt es? Welche Budgetbegrenzung haben wir? Welche Zeitbegrenzung haben wir? Und aber auch diese große, große Frage, welchen Effekt wollen wir denn erreichen? Also was wollen wir denn mit dem, was wir hier vorhaben, erreichen? Was ist dieses übergeordnete Ding, wenn alles super läuft, dann haben wir das erreicht. Ah, okay. Viele setzen an dieser Stelle KPIs. Viele schreiben hier Zahlen hin. Wenn wir, dann wollen wir das Umsatzziel bla 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 erreichen. Dann wollen wir eine Clickrate von lalala erreichen. Naja, aber die Clickrate ist ja auch nur ein Ding. Also was steht denn dahinter? Wofür steht denn dann die Clickrate? Eine Clickrate ist doch keine Aussage. Also was wollt ihr denn eigentlich erreichen? Das heißt, wir müssen hier scharf nachfragen, wofür ist das wichtig, wofür ist das wichtig, wofür ist das wichtig? Und ganz oft kommen dann, und das macht es herausfordernd, ein bisschen vagere Antworten. Antworten, die ich nicht in eine Zahl gießen kann, sondern es mehr so, sowas. Ja, und das ist spannend, wenn wir uns Menschen nicht mehr auf Zahlen fokussieren, sondern auf sowas, so auf Bauch und Intuition und sowas. Oh, schwierig.
Aber
ja.
Wie prüfe ich es dann nachher, wenn ich es, also jetzt, bei den ganz typischen Konzernkunden, wie messe ich es denn, wenn ich es nicht in Zahlen ausdrücken kann?
Ja, spannende Frage. Da müssen wir uns ein bisschen rantasten, ne? Fühlt sich's richtig an? Und ganz, ganz oft ist es aber so, dass du, gerade wenn es um strategische Themen geht, du guckst dir die Zahlen an und denkst dir so, oh. Aber hey, ich beobachte den Markt. Ich gucke mir das da draußen an. Mein Bauch sagt, wir setzen immer noch aufs richtige Pferd. Und das haben wir ganz, ganz oft, weil wir sind in diesem komplexen Bereich, wo es auch um die Intuition geht. Und manchmal ist es so, die Zahlen sind gerade so und so und so und die Zahl sagt, eigentlich sollten wir abbrechen. Aber ich habe irgendeine innere Überzeugung, die sagt, Kinders, das wird schon. Lass uns mal weiter schippern. Ja?
Da sind kann man das dann kombinieren, zum Beispiel mit OKRs an der Stelle?
Kann man machen. Es gibt auch Organisationen, die Tide-Lose-Tide und OKRs machen.
Hängt ja wahrscheinlich von der Größe des Themas dann wahrscheinlich auch ab, wenn es so ein, keine Ahnung, eine Stunde zusammensetzen, zwei Tage prüfen und dann wieder zusammensetzen, dann machen wir jetzt OKR. Genau, brauchen wir keine OKRs, der Zeitraum ist ein bisschen größer. Ich vermute, umso größer die Loose-Phasen sind oder umso länger diese ganzen Phasen, also Tide-Lose-Tide-Phasen eingeplant sind, ich glaube, umso mehr müsste man sich dann auch wahrscheinlich nach ein bisschen größeren Modellen wie eben OKR oder irgendwas anderes überlegen, um dann auch ein bisschen das langfristige Ziel aufzubauen. Wie du schon sagtest, ein bisschen Bauchgefühl. Also jetzt sage ich, ich will die Klickzahlen oder ich will mehr Verkäufer auf der Webseite generieren, da muss ich ja erstmal mehr Besucher auf die Webseite kriegen etc. Genau. Und das kann ich natürlich nicht in so einer kurzen Phase sagen, ja gut, dann schreibe ich 3 Blogartikel, vielleicht habe ich irgendwie auch 5 mehr Aufrufe, aber 0 mehr Verkäufe, da kann man jetzt auch in Frage stellen, hat das jetzt was gebracht und das nach einer Woche abzubrechen, macht dann irgendwie keinen Sinn. Da kommt es dann auch immer auf das Bauchgefühl auch drauf an, mit okay, wir haben zumindest eine Steigerung hinbekommen und dann kann man auf dieser Steigerung aufbauen und sagen, okay, was waren das denn für 5 Leute? Habe ich vielleicht die richtigen erreicht? Habe ich, okay, richtige Zielgruppe erwischt, dann kann man daran arbeiten zu sagen, okay, Blogposts haben einen Effekt erzielt, gibt es vielleicht andere Dinge, die einen weiteren Effekt erzielen oder wie viele von diesen Blogposts muss ich erstmal schreiben, um aus den 5 vielleicht 50 oder 5000 irgendwann zu machen, das sind dann so Dinge, die kann man einfach unfassbar schwer in Zahlen messen, da sind wir auch ein bisschen gepolt zu sagen, ja komm, wir schreiben 10 Blogposts und ich erwarte mir 10.000 Aufrufe davon, ja okay, am Ende hatte ich nur 2.000, ja, scheint doch unsere Energie irgendwo anders besser investiert zu sein, brechen wir nach 2 Wochen wieder ab und wir machen irgendwas anderes. Das ist natürlich immer so ein bisschen so dieses Unternehmertum dann auch, zu sagen, okay, ja, auf welche Pferde setze ich jetzt gerade? Und das ist dann auch eine Aufgabe der Führungskräfte, dieses Bauchgefühl, dieses strategische Bauchgefühl, was man ja in der Strategie allgemein hoffnungsvoll in der Firma hat, mitzunehmen und zu sagen, auf welche Pferde setze ich jetzt gerade und woran arbeiten wir? Welche Phase halten wir vielleicht auch mal ein bisschen aus? Das heißt nicht, dass man nicht irgendwann doch mal abbrechen sollte, aber zumindest eine gewisse Phase, wenn man daran glaubt und vielleicht auch gerade nichts Besseres zu tun hat, in Anführungsstrichen, dann sollte man das natürlich auch erstmal ein bisschen ausprobieren. Aber das ist natürlich dann unfassbar schwierig. Aber da unterscheidet sich halt jetzt auch ein gutes Team von einem schlechten Team. Woran glauben Sie? Was können Sie messen? Welche Erfolge erzielen Sie? Und wie reflektieren Sie das auch? Und wie können Sie das Ganze interpretieren? Und wie schätzen Sie den Markt ein? Und umso näher da natürlich alle dran sind, umso besser natürlich in der Tide-Phase dann auch die Hypothesen, die man aufstellt.
Ja. Ja, und was auch vorne im Tide dazu gehört, also eine Rahmenbedingung, Budget und so weiter, was wollen wir erreichen, das hatten wir jetzt schon. Aber auch, was hat denn schon mal funktioniert und was hat denn schon mal nicht funktioniert? Weil das ist ja ein Momentum, wo unser Gehirn gerne anspringt, lass uns das doch machen, das hat doch immer funktioniert. Naja, heißt nicht, dass es jetzt auch funktioniert. Aber lass uns das nichtsdestotrotz sammeln. Lass uns eine Übersicht davon machen, was hat schon mal funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und nur weil es damals nicht funktioniert, heißt, so, ne? Könnte jetzt funktionieren. Und da auch noch mal ein Bewusstsein zu schaffen und vor allen Dingen auch, um diese Stimmen abzuholen, ne, die so ein bisschen so skeptisch vielleicht unterwegs sind, einfach um es einfach mal alles auf den Tisch zu packen und dann halt darauf aufbauend Hypothesen zu sammeln, die zu verproben, die zu vertesten. Dann aber auch im Tide vorne, was braucht das Team von der Führungskraft? So, welchen Freiraum, welchen Entscheidungsspielraum brauchen Sie, das auch nochmal klar zu ziehen? Weil in der Loose-Phase soll es wirklich so sein, dass das Team möglichst autark ist. Das heißt, dass Sie dann nicht immer zurückkommen, so, ah ja, dürfen wir das denn entscheiden? So, ne, also, was braucht es hier für Vereinbarungen dann auch? Und welches Commitment gehen wir dann ein? Und dann halt aber auch als letztes, wann sehen wir uns wieder? Um zum ersten Mal auf die Effekte zu gucken. Das muss, und dann muss der nächste Tide-Termin gesetzt werden, im Kalender stehen und dann sagt man, okay, und jetzt beginnt die Loose-Phase.
Ja, jetzt hast du mal gerade einen sehr spannenden Punkt gesagt. Bisher war es ja auch viel, wie gesagt, man könnte mal sagen, Menschenverstand vom Vorgehen her. Jetzt hast du aber gesagt, Rahmenparameter von der Führungskraft. Was darf das Team in dieser Loose-Phase plötzlich tun? Jetzt denke ich so in dieser Thema Selbstorganisation auch so im Sinne von, wie viel Geld darf das Team ausgeben? Wie viel Designentscheidungen für ein Produkt dürfen sie einfach eigenständig treffen? Genau. Auf welche Messe dürfen sie einfach fahren? Was auch, können einfach zum Kunden hinfahren etc. Also plötzlich Dinge, für die sie vielleicht vorher einen Prozess einhalten mussten, einen Antrag ausfüllen mussten etc. Ja. Das heißt, da verändere ich ja durchaus die Teamkultur und auch so ein bisschen das Vorgehensmodell hinzu, ganz vorsichtig gesagt, schon ein bisschen mehr Selbstorganisation in dem Moment, weil das Team ja dann in dieser Loose-Phase rein theoretisch gesehen ohne, also feine, schöne, saubere Welt, theoretisch gesehen könnte die Führungskraft in der Zeit Urlaub machen und das Team müsste theoretisch gesehen 100% davon eigenständig durchführen können. Ja. Lassen wir mal Randfälle wie Verträge unterschreiben etc. irgendwie weg. Theoretisch gesehen wäre das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja genau das, dass das Team komplett ohne Führungskraft auskommt. Und das ist ja schon eine grundlegende Veränderung, wenn ich vorher sehr, sehr klassisch vielleicht gearbeitet habe. Das heißt, da muss ich ja schon stark drüber sprechen.
Ja, und da geht ja auch ein Stück weit die Flatter dann los. So, oh, ne? Bei den Führungskräften, aber auch bei den Teams. Oh Gott, was? Oh, nee, das geht nicht. Und das ist das spannende Moment. Das ist doch ein gemeinsamer Lernprozess. Ich muss doch nicht als Führungskraft von Anfang an dieses, ich lasse jetzt hier alle Züge los in der Loose-Phase. Hey, das bestimmt ihr doch, wie ihr die Loose-Phase gestaltet. Das ist doch deine Entscheidung. Da gibt es doch null Vorgaben. Tastet euch doch bitte auch an dieses neue Erleben ran. Wenn du gerade das Gefühl hast, so, oh, ich weiß überhaupt nicht, ob das mit meinem Team funktioniert, naja, dann mach doch die Loose-Phase kürzer. Dann setzt euch doch in einer Woche wieder zusammen. Also was kann denn Dramatisches in einer Woche bitte schön passieren? Und wenn du meinst, da können dramatische Sachen passieren, dann mach es auf 3 Tage. So, taste dich doch ran und guck, was dein Herz dann macht, so ob es dann ein bisschen ruhiger schlägt und du dann besser schlafen kannst. Und wenn du merkst, dein Team ist total verunsichert, ja, dann fang doch klein an. So, und auch hier dieses gemeinsame Rantasten. Und deswegen, es gibt keine Vorgaben. Es gibt keine, eine Phase muss so und so lang sein. Das ist doch von so vielen Faktoren abhängig, die organisational individuell sind, persönlich individuell sind. Und ne, immer wenn Führungskräfte sagen, das geht mit meinem Team nicht, ne, das hören wir ja auch ganz oft. Also doch, bestimmt, aber vielleicht ein bisschen langsamer. Tastet euch doch gemeinsam ran. Aber welches Menschenbild habe ich denn? Ich traue doch jedem Menschen zu, sich selber zu organisieren, Dinge selber zu entscheiden. Ich arbeite doch mit ausgebildeten, erwachsenen Menschen zusammen. Ja, das ist so. Und macht es doch passend, macht es doch dieses Rantasten. Wenn ich als Mensch lange, lange, lange autoritär geführt wurde, ich durfte nichts entscheiden, ich durfte noch nicht mal das Klopapier bestellen, ohne vorher zu fragen. Ja, natürlich gehe ich dann ganz komisch mit diesem Freiraum um. Natürlich gehe ich dann immer wieder in die Rückfrage, ist das wirklich in Ordnung? Das braucht doch Zeit.
Ja, ja? Definitiv.
Um dieses so, ah, wirklich, und hat sich meine Führungskraft wirklich verändert oder kriege ich jetzt doch einen auf den Deckel, weil ich jetzt was selber entschieden habe. Und dafür gibt es das zweite Teil. Was ist passiert? Was habt ihr erreicht? Was habt ihr rausgefunden? Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Führungskraft bestimmte Fragen nicht stellt, nämlich nicht fragt, was hast du gemacht und wie hast du das gemacht, sondern was hast du rausgefunden? Was hast du gelernt? Und auf einmal dreht sich der Fokus nicht auf, ich habe meine To-Do-Liste, ich frage, kontrolliere, ob du die To-Dos gemacht hast, sondern ich frage, was hast du herausgefunden, was hast du gelernt? Das heißt, ich lege den Fokus auf die Lernerfahrung und auf den Effekt. Haben wir den Effekt erreicht, den wir erreichen wollten in dieser Lose-Phase? Ja oder nein? Wissen wir noch nicht. Und wie hat es funktioniert bei euch im Team, für dich als Mensch? Hat sich das gut angefühlt oder nicht? Da sind wir so ein bisschen bei diesem Retro-Thema. Was braucht denn das Team noch von mir als Führungskraft für die nächste Lose-Phase? Haben wir Vereinbarungen übersehen? Braucht es da noch irgendwas anderes? Ja, das heißt, hier ist ein bisschen Mentoring, hier ein bisschen Coaching, aber hier ist auch eine gewisse Strenge von der Führungskraft, klipp und klar zu sagen, hey, das und das und das. Ja.
Ja, das zeigt aber auch, also ich glaube, was ganz gut wäre, das alles mal aufzuschreiben in der Lose-Phase. Also jedes Mal, wenn man einen Stolperstein findet, wenn es einen Prozess gibt, der einen einengt, wenn man jetzt irgendwie doch was fragen musste oder so, dass man das einfach mal aufschreibt und visualisiert und dann am Ende in der nächsten Teilphase auch darüber zu sprechen, zu sagen, okay, was davon ist gut und was davon können wir vielleicht auch aus dem Weg räumen. Und das wäre dann wieder Aufgabe der Führungskraft, diese Sachen aus dem Weg zu räumen und da ein Alignment für das Team hinzubekommen, zu sagen, okay, den Prozess schaffen wir ab, den Prozess restrukturieren wir, die Führungsaufgabe gebe ich ins Team ab zum Beispiel, damit das Team das schneller, besser entscheiden kann. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz, ganz kleine Schritte kann man da auch gehen, je nachdem, aus welchem Modell man kommt. Das ist das, was du jetzt, glaube ich, am Anfang auch meintest mit, man muss nicht die komplette Organisation umstellen, weil das sehen ja sehr häufig sehr große Frameworks dann vor, dass man sagt, okay, alle neuen Rollen, alles wird umgestellt, komplettes Führungsverständnis wird umgestellt. Was es hier, glaube ich, braucht, ist ein erstes Verständnis bei der Führungskraft, dass man Dinge ändern will und natürlich nach diesem Modell auch arbeiten will und die richtige Haltung. Ja. Ich glaube, Haltung hat da einen sehr, sehr hohen Einfluss drauf, wie man mit den Menschen umgeht, welche Haltung man anderen Menschen gegenüber hat. Also, dass man dieses Menschenbild hat im Sinne von, die Leute kriegen das hin, ich habe hier ein sehr, sehr fähiges Team und ich traue diesen Leuten und wir können gemeinsam an dem Thema psychologische Sicherheit auch arbeiten. Also diese Art Haltung.
Führungskräfte dürfen auch zweifeln starten. Mhm. Die dürfen auch Zweifel haben. Ja, das ist auch so, boah, ich bin mir echt nicht sicher. Hey, give it a try. So, also dieser Funkenmut, der muss schon da sein. Aber der Zweifel, weil du sagst, so diese Haltung muss da sein, die muss gar nicht da sein. Es braucht einen Funkenmut und den Willen, mal was anderes auszuprobieren, um sich dann überraschen zu lassen. So, und ich hatte eine Führungskraft, der war überhaupt nicht überzeugt, dass das funktioniert. Aber er meinte, Susanne, ich habe schon so viel ausprobiert. Gut, dann probiere ich dir das jetzt auch aus. Und wir gucken einfach, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir das einfach sein. Ja, ist doch fair enough. So, ist doch super. Und er ist so hart überrascht worden. Der war so, Susanne, du glaubst es gar nicht. Das ist krass, was der für Ideen entwickelt hat. Das habe ich dem überhaupt gar nicht zugetraut. Das war Wahnsinn. Auch das, also ne, dieses, ich brauche erst die Haltung, ich brauche erst das Mindset, das ist so, nee, ein Müh von Mut und mal was auszuprobieren, was Kleines.
Easy. Ja, vielleicht einfach ein bisschen Mut zu haben und zu starten, Dinge zu verändern, Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Modell. Lass uns mal so ein bisschen über die Effekte hinten heraus sprechen. Wie komme ich, dass ich nicht in so eine Ermüdungsphase reinkomme? Also es hat ja sehr viel mehr so mit Neugierde, Dinge ausprobieren, zu sagen, hey, Chaka, wir schaffen das und wir finden das alle gemeinschaftlich heraus. Wie kriege ich das hin, dass so ein Team nicht in so eine Ermüdungsphase irgendwann reinkommt, so nach 1, 2, 3 Jahren? Das hat man bei Scrum ja dann auch, ne? Jede Woche Sprintplanung, jede Woche das, jede Woche dies und irgendwie ist das dann alles dann irgendwann so ein sehr großer Automatismus. Retros haben dann auch meistens dann immer irgendwann hinten raus immer kleinere Termine, immer kleinere Punkte. Ist ja auch per se gut, ne? Also schön, dass so ein Team sich weiterentwickelt und dass immer auch weniger Themen auffallen. Aber wie schaffe ich das, dass ich nicht in so ein, ich nenne es jetzt mal Trott, reinkomme und dann doch wieder irgendwo verharre?
Na, der Vorteil bei Tideless Tide ist ja, dass ja eigentlich gar kein Trott entstehen kann. Dadurch, dass die Loose-Phasen immer anders sind, die Hypothesen immer anders sind und für die eine Hypothese möchte ich mal eine Woche Zeit haben, für die andere 3 Tage. Also das ist ja total flexibel. So, und ob in der Arbeit selber Trott kommt, na, das ist so ein bisschen abhängig von der Arbeit, aber dieses Experimentierfeld, also es entsteht ja eigentlich keine Routine, okay, immer montags machen wir das Tide-Meeting, das kann ja gar nicht entstehen, weil es ist ja immer anders. Na, also wenn du so dieses Abnutzungsding und ich glaube, also was ich eher beobachte, ist, dass eine Routine im Denken stattfindet, sodass ich lange Tide-Meetings gar nicht mehr brauche. Dass Teams sich anfangen, eher blind, in Anführungsstrichen, so mal schnell kurz zusammensetzen. Du sag mal hier, ja, okay, dann welche Hypothese, wo starten wir? Also diese ganze Sprache verändert sich, die Haltung dazu verändert sich. Und dieses, okay, wann setzen wir uns wieder zusammen? Das ist, da entwickelt sich so ein Automatismus, da entwickelt sich so ein Groove irgendwie rein. Der hat aber nichts mit Trott zu tun. Also ich habe eher den Eindruck, dass wenn Tideless Tide wirklich innen im System angekommen ist, dass es dann viel leichtfüßiger geht, dass es erst am Anfang ist, so Gott, jetzt müssen wir uns wieder zusammensetzen und irgendwann so geht es viel schneller. Das ist, ich vergleiche das ganz gerne auch mit Tanzen, so die ersten Tanzstunden, oh Gott, wie anstrengend diese Schrittfolge. Und auf einmal fliegst du über den Dancefloor und die Musik wechselt und du kannst weiter tanzen, du kannst den Rhythmus verändern. So sehe ich das eher. Dass du viel eleganter damit umgehen kannst.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Wenn du jetzt nochmal so auf das ganze Modell in der Organisation drauf guckst, das kann ja jetzt jedes Team für sich selber machen. Gibt es da bestimmte Regeln, die man einhalten sollte? Also ich frage jetzt mal ganz bewusst auch so ein bisschen so als DAO, gibt es so ein Maximum an parallel laufenden Tideless Tides, die sein können? Also wir haben ja eben gesagt, man kann das ja für alles dann machen, also sozusagen ein Thema kriegt einen Tideless Tide ab. Gibt es dann so ein Maximum, wo ich sage, hey, jetzt haben wir irgendwie 50 Stück parallel laufen, also haben wir auch irgendwie 50 Tide-Meetings, die irgendwie rumgeistern, gleich so ein bisschen von der Größe ab und so weiter. Oder gibt es auch so Parameter, dass ich sage, hey, so eine Loose-Phase sollte maximal, weiß ich nicht, 3 Monate sein. Alles, was drüber ist, sollte man mal drüber nachdenken, ob man es nicht zu groß geschnitten hat. Gibt es solche, ich sag mal, Spielregeln, die man so ein bisschen so einhalten sollte, damit es nicht aus dem Ruder läuft?
Nee, und ich muss auch gerade so ein bisschen schmunzeln. Die Frage ist ja eher dann, wie viele Bälle kann ein Team in der Luft halten, mit wie vielen Themen beschäftigt sich ein Team? Weil es geht ja nicht darum, dann zu sagen so, oh, wenn du mehr als 10 Tide-Loops parallel laufen hast, dann musst du damit aufhören. Ja, was machst du denn mit den Rest der Themen, die du auf dem Tisch hast? Lässt du die dann liegen oder führst du die dann autoritär? Das ist ja Quatsch. Das heißt, es kommt ja darauf an, wie viele Themen auf deinem Tisch sind, wie viele davon sind komplex und wie viele davon sind aber so, dass du ganz genau weißt, wie es gemacht werden muss. Und da musst du ja auch anders führen. Da haben wir bisher ja gar nicht drüber gesprochen, dass es ja diesen Bereich gibt, wo der Wohlandsche blaue Bereich, wo der oder komplizierte Bereich, wo die Wege ja vorgegeben sind, wo die Wege ja total klar sind. Ja, und da führe ich ja auch normal mit Prozessen und so weiter und so fort. Das heißt, es kommt ja darauf an, wie viele Themen ich auf dem Tisch habe. So, und wenn ich
war
so viele Themen auf dem Tisch
habe.
Und ist auch immer die Frage, was davon muss ich wirklich dokumentieren? Ja, also ich muss ja nicht alles dokumentieren, wo eh keiner mehr reinguckt. Brauche ich jetzt auch nicht. Also vieles läuft ja dann auch im Kopf irgendwie ab. Da müssen wir auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und da nicht übertreiben.
Ja, also sehr agil im ganzen Modell und so einsetzen, wie man es braucht. Ich habe jetzt auch schon, weil du am Anfang auch sagst, da gibt es so ein Template mit Budget etc. Und ich denke, dann macht sich schon so ein Horrorszenario ein bisschen breit mit, dass ich jetzt jedes Mal gefühlt eine Stunde ein Template ausfülle für eine dreitägige Phase. Aber natürlich nicht, sondern das muss natürlich immer so ein bisschen zum Modell passen und zu dem jeweiligen Thema auch passen. Im Zweifel nimmt man halt, keine Ahnung, eine Wiki-Seite und schreibt halt drei Stichwörter drauf, die es jetzt gerade braucht und startet mit der Loose-Phase und dann hilft das auch und reicht dann im Zweifel auch schon mal. Also Kirche im Dorf lassen, wie du schon gesagt hast, und einfach mal mit Menschenverstand, das war ein Wort, was du mir im Vorstellungsgespräch, als wir ein bisschen über das Thema gesprochen hattest, mehrfach gesagt hattest. Vielleicht hilft das einfach nochmal so ein bisschen zurückbesinnend auf das, was eigentlich richtig ist und das, was sinnvoll ist. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir auf jeden Fall unseren ZuhörerInnen nochmal mitgeben sollten, wenn die jetzt sagen, hey, das klingt irgendwie genau nach dem, was wir hier in der Organisation brauchen. Was würdest du, wenn jetzt einer auf dich zukommt und sagt so, hey Susanne, ich habe die Podcast-Folge gehört, das scheint der Gamechanger zu sein. Was würdest du dieser Person jetzt mitgeben?
Also jenseits von ruf mich an und lass uns drüber reden.
Genau, jenseits von dem Punkt.
Jenseits dessen. Starte klein. Starte mit einem Team, einem kleinen Projekt, dass du das mal ausprobieren kannst. Geh nicht davon aus, oh, sofort auf die ganze Organisation schmeißen. Nö. Starte klein, wo du weißt, hier ist das Team bereit, hier ist eine Führungskraft, die hat Lust, sowas auszuprobieren. Dass du erstmal, ne, ich komme aus dem Wellenreiten, erstmal so in kleinen Wellen ein bisschen rumplanschst, rumsurfst, lernst, damit umzugehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Weil die Organisation, die Menschen müssen ein Gefühl dafür zu kriegen, passt es zu uns, ja oder nein. Also wirklich easy starten, klein starten und nicht, okay, jetzt sofort alle Führungskräfte, bam, und so, hey, guck mal, mach neugierig, probier aus, schau auf den Effekt, wirkt es wirklich, ist das was für euch, easy.
Genau, so easy ist es dann auch. Also wenn ihr damit auch starten wollt und sagt, hey, super Thema, das könnte hier der Gamechanger sein in unserer Organisation. Dann verlinke ich euch die kompletten Kontaktdaten von der Susanne unten in den Shownotes. Da könnt ihr sie einfach mal auf LinkedIn dann direkt ansprechen und auch mal gucken, was sie so zu dem Thema sonst noch so schreibt und da im Zweifel auch einmal starten. Falls ihr schon Erfahrungen dazu gesammelt habt oder demnächst sammelt, meldet euch sehr gerne einmal bei mir. Das würde mich sehr interessieren, was euch die Folge jetzt hier gerade gebracht hat. Schreibt mir dazu sehr gerne einfach auf LinkedIn. Auch mein Profil verlinke ich natürlich wie immer unten in den Shownotes. Oder schreibt mir einfach eine offizielle E-Mail an modernwork@seibert.group. Und ich verspreche euch, alle werden persönlich beantwortet. Da ist keine KI dahinter, sondern ich nehme mir Zeit für jede einzelne E-Mail. Und jeder und jede kriegt natürlich eine personalisierte Antwort auf seine Fragen. Susanne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch die Stunde wieder Zeit genommen habt. Ich weiß, die Folgen sind immer sehr lang, aber es sind auch inhaltlich sehr, sehr viele Themen, die wir besprechen wollen. Wir wollen das Fass ja auch groß aufmachen, damit wir das ganze Thema einmal umfassen können und mitnehmen können. Von daher, Susanne, danke, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast, uns das Thema ein bisschen näher zu bringen. Und ich würde sagen, wir hören uns alle nächste Woche zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.